Auch in Baden-Württemberg wurde er bald zur beherrschenden politischen Persönlichkeit. Dort hat er regieren gelernt.
In Stuttgart habe ich all die Handgriffe, die Techniken lernen können, die eben nun einmal ein Regierungschef braucht. Ich habe gelernt, wie man mit einem Kabinett und seinen Schwierigkeiten umgeht. Ich habe gelernt, wie man mit einem Parlament umgeht. Ob ich alles recht gemacht habe, ist eine andere Frage. Manche meiner Freunde glauben, dass ich zu autokratisch regiert hätte. Und ich habe auch gelernt, wie man mit dem Volk umgeht.
Mit welch ehrlicher Begeisterung preist er seine Aufgabe als Landesvater von Baden-Württemberg.
Diese Aufgaben sind da, es sind gewaltige, es sind großartige, es sind wunderbar schöne Aufgaben, die es da zu erfüllen gilt. Ein ganzes Land vom Rhein bis zur Iller, vom Bodensee bis zum Main zum Blühen zu bringen helfen.
In den Ländern sieht Kiesinger stets den Reichtum deutscher Vielfalt. Für ihn ist es immer eine falsche Rechnung, eine föderative Verfassung schaffe ein schwaches Reich. Zentralismus bringt für ihn die Gefahr des Mechanismus und des Bürokratismus, der Entfremdung zwischen Regierung und Volk. Kiesinger blieb auch als Kanzler ein beredter Fürsprecher des Föderalismus.
Für uns ist durch keine Auseinandersetzung des politischen Werktags zu trüben, die bundesstaatliche Ordnung, zu der wir uns bekennen, eine Ordnung, in der das Ganze durch die Glieder und die Glieder durch das Ganze gedeihen müssen. Zweimal musste das deutsche Volk in Bund und Ländern eine demokratische Ordnung nach einem militärischen und politischen Zusammenbruch innerhalb eines Menschenalters aufbauen. Wir wissen, dass ein demokratischer Rechtsstaat aus dem Grundsatz seiner reinen Wertneutralität auf die Dauer nicht leben kann, dass er der Anerkennung höchster, dem Streit der Parteien und der Gruppen entzogener Prinzipien bedarf.
Wer ihn jetzt als Kanzler nach seinem Verhältnis zur Macht fragt, der wird an die Voraussetzungen erinnert, die Macht erst ertragbar machen, nämlich er sieht in der Machtbegrenzung das eigentliche Problem der Demokratie. Der Konflikt zwischen Geist und Macht ist ihm nie zur Gefahr geworden. Er kann mit der Macht umgehen, er verfügt über sie mit Autorität, gleichzeitig mit der seiner Wesensart angemessenen Distanz.
Ich habe es als Konflikt empfunden insofern, als für den Politiker Situationen entstehen können, wo er Macht nicht gebrauchen kann, ohne in seinem Gewissen belastet zu werden. Und ich habe in meinem Leben versucht, solche Situationen zu vermeiden. Das ist sicher nicht einfach. Aber im Übrigen habe ich ein, ich glaube, sagen zu können, gelassenes Verhältnis zur Macht. Ich habe manchmal das Gefühl, als ob man in Deutschland den behutsamen Umgang mit der Macht nicht recht versteht. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass diejenigen, die heute Macht bekommen, einfach Distanz dazu gewinnen müssen. Und nur wenige Menschen, glaube ich, haben Kraft genug, sich dabei ganz integer zu halten.
Da von der inneren Willensbildung auch die Festigkeit des Entschlusses abhängt, hat Kiesinger als politischer Führer in vielen schwierigen Situationen die Energie entwickelt, um politische Forderungen überzeugend durchsetzen zu können. Kritik, er entscheide nicht rasch und nicht energisch genug, nimmt der Kanzler mit Gelassenheit zur Kenntnis.
Kritiker, die einfach kritisieren wollen, weil sie diesen Kanzler oder diese Koalition nicht mögen, kümmern mich wenig. Aber Kritiker, denen es um die Sache geht, die geben mir schon Anlass, darüber nachzudenken, ob ein solcher Vorwurf berechtigt wäre. Er ist es nach meiner Meinung nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich je einer wirklich schwierigen ausgewichen bin. Ich glaube, dass unsere Zeit, gerade weil alles in stürmischer Entwicklung ist, verlangt, dass der führende Politiker sehr genau zusieht, was geschieht. Dazu kommt natürlich, dass ich Regierungschef einer großen Koalition bin, zweier etwa gleich starker Partner. Und da heißt es dann eben so führen, dass man weiß, wohin man will und dass man dann, um dies zu erreichen, die beiden Partner zusammenführt. Und es mag auch wenige Fragen geben, bei denen man einen guten und akzeptablen Kompromiss nicht erreichen kann. Und das sind dann die Randfälle, von denen ich gesagt habe, dass man sie in Gottes Namen lieber ausklammert, als einen faulen Kompromiss schließt.
Kiesinger hat in der parlamentarischen Arena zu kämpfen gelernt. So als er am 15. Dezember 1954 im Bundestag um den Eintritt der Bundesrepublik Deutschland in die NATO focht. Mit Entschiedenheit und Überzeugungskraft trägt er seine Argumente vor.
Will ernsthaft von Ihnen jemand behaupten, dass Sowjetrussland die Entscheidung über die so lebenswichtige Frage der deutschen Wiedervereinigung jemals unter ein anderes Gebot als unter das Gebot des eigenen Interesses stellen wird? Es wird also für Sowjetrussland davon abhängen, ob es nach der Ratifizierung der Verträge Situationen gibt, bei denen das sowjetrussische Interesse, eine Zustimmung zu der deutschen Wiedervereinigung und Freiheit erlaubt oder vielleicht sogar gebietet. Und da sollten wir keine Möglichkeiten mehr haben. Jetzt können wir den Sowjetrussen nur in Aussicht stellen, Optionen, in Aussicht genommenes, Pläne, an deren Realisierung sie vielleicht selber noch nicht glauben, nicht zu verwirklichen. Dann aber können wir den Sowjetrussen sagen, so, nun können wir, Gott sei Dank, zusammen mit der freien Welt, nicht mehr allein, nicht mehr als Objekt, sondern als mithandelndes Subjekt, nun können wir echte Gespräche endlich miteinander führen. Heran an den Verhandlungstisch, wir sind bereit und nun deckt die Karten auf. Wir sollten es uns abgewöhnen, über diese Dinge allzu leichtfertig zu sprechen. Wir haben noch kein Rezept für diese deutsche Wiedervereinigung. Das geben wir Ihnen zu. Sie selbst haben es auch nicht. Aber unsere Überlegungen führen uns dahin, dass, wenn eine Regelung der deutschen Frage wirklich nicht nur im deutschen Interesse liegt, sondern wenn sie wirklich für den Frieden und die Sicherheit der ganzen Welt notwendig ist, dass gerade dann, wenn die Verträge ratifiziert sind, vielleicht in Angriff genommen worden sind, eine Ausgangsposition gegeben ist, wie sie eben die Sowjetrussen respektieren, die sie geneigt machen, mitzutun. Beweis ist die ganze Nachkriegsgeschichte.
Oder am 31. Januar 1957 bei der Aussprache über eine Erklärung der Bundesregierung zur außenpolitischen Lage, wo er erneut um die verstärkte Bindung der Bundesrepublik an die westliche Welt kämpft.
Will man behaupten, dass es ohne den Aufbau der nordatlantischen Verteidigungsgemeinschaft gelungen wäre, die Freiheit Berlins, der Türkei, Südkoreas und auch unsere Freiheit zu erhalten? Es ist doch ein merkwürdiges Argument zu sagen, die Ereignisse in Ungarn hätten die Untauglichkeit der NATO zur Sicherung des Friedens erwiesen. Die NATO kam leider zu spät, um die Freiheit der Völker des Satellitenbereiches zu retten. Sie hatte sich, nachdem sie nun einmal leider zu spät gekommen war, nicht zum Ziele gesetzt, die Freiheit dieser Völker durch kriegerische Aktionen zurückzuerobern, sondern wenigstens den freien Rest der Anrainer des Atlantik und des Mittelmeers vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren.
Als einflussreicher Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag hat er die ganze Welt bereist und im Ausland jede Gelegenheit benutzt, um den Friedenswillen der deutschen Politik darzustellen. Seine Sprach- und Weltgewandtheit ergänzt seine Führungskunst. Im Spiel der Mächte und Kräfte bei den Staatsmännern unserer befreundeten Völker hat seine Stimme Gewicht und hohes Ansehen. Als Chef der Großen Koalition beweist er, dass erfolgreiche Führung nicht von einsamen Beschlüssen abhängt, sondern dass der politische Erfolg erst in der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner errungen und gesichert werden muss. Er kämpft um Führungsanspruch und Erfolg der von ihm geführten Großen Koalition.
Ich habe das in den vergangenen Monaten immer und immer wieder gesagt, dass das Scheitern einer Großen Koalition, auf welche die Hoffnung und das Vertrauen der breiten Mehrheit des Volkes ruht, und Sie müssen einmal mitgehen, wenn wir durchs Land fahren oder gestern Abend auf diesem herrlichen alten Platz oder in Goslar zu vielen, vielen Tausenden von Menschen sprechen, da greifen Sie diese Hoffnung und dieses Vertrauen ja mit Händen, dass ein Scheitern dieser Großen Koalition eine viel gefährlichere Krise erzeugen würde als der Fehlschlag einer kleinen Koalition, die sofort durch eine starke Oppositionsgruppe ersetzt werden könnte. Das ist das eine, ein natürlicher Vorgang in der parlamentarischen Demokratie. Das andere aber könnte sich leicht zu einer Krise des Ganzen, des Staates und des Landes auswachsen. Und diese Enttäuschung sollten wir unserem Volke nicht bereiten. Und weil das so ist, meine Freunde, deswegen ist es unsere, ist es der CDU Pflicht, ohne Preisgabe des unverzichtbar eigenen, diese Große Koalition zum Erfolg zu führen.
Die gleiche Entschiedenheit legt er an den Tag, wenn es zum Beispiel beim Atomsperrvertrag um die Wahrung vitaler deutscher Interessen geht. In der Aktuellen Stunde des Deutschen Bundestags vom Februar 1969 lässt er keinen Zweifel daran, dass er es nicht zulassen wird, wenn deutsche Belange in irgendeiner Form zweitrangig behandelt werden.
Einig sind wir uns, und das haben wir öffentlich gesagt, dass wir uns die sowjetrussische Interventionsanmaßung, die wir in den vergangenen Monaten stärker hören mussten als in den vergangenen Jahren, eine außerordentliche Schwierigkeit, ja, wenn sie so stehen bliebe, so sage ich's, eine Unmöglichkeit darstellen würde, den Vertrag, so wie er ist, zu unterzeichnen. Wir haben uns in den vergangenen Monaten bemüht, diese Schwierigkeit, so gut es geht, aus der Welt zu schaffen. Ich verhehle auch nicht, dass wir noch Sorgen haben hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs des Kontrollrechts. Denn dieses Kontrollrecht kann von einer böswilligen Macht so ausgenutzt und so missbraucht werden, dass es unserer eigenen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung schadet.
Als Kanzler bestimmt er zielstrebig die Richtlinien der Politik. Dazu gehört vor allem des Kanzlers Bemühen, überall dort neuen Gedanken und Ideen zum Durchbruch zu verhelfen, wo die Entwicklung der Zeit zur Bewältigung der Zukunft ein neues politisches Instrumentarium braucht. Ein Mann, der am 6. April 1904 geboren wurde, musste in das Magnetfeld des Dritten Reiches geraten, verstrickt werden in das Drama. Gewalt und Widerstand, Schuld und Vergeltung, Wunschvorstellungen und Schaffensdrang, Illusionen über ein neues Deutschland, all das bewegte Kiesingers Generation. Auch er ist durch eine schwere Zeit gegangen und hat vieles gewagt, um anderen zu helfen und um die eigene Würde und Freiheit zu bewahren.
Ich hätte den Sieg Hitlers nicht ertragen. Meine Freunde und ich haben während des Krieges, wie viele andere Deutsche damals, uns immer wieder überlegt, was wir uns wünschen sollen und wozu wir beitragen sollten. Und unsere Hoffnung war, dass dieser Krieg für unser Volk nicht mit einer Katastrophe enden sollte, sondern immer noch erträglich, wenn wir auch von der Niederlage überzeugt waren, der Überzeugung wegen ich ja dann auch denunziert worden bin.
Die Bildung der Großen Koalition unter Kurt-Georg Kiesinger wird zu einer Plattform der inneren Versöhnung und des Ausgleichs, der das Gift der Vergangenheit zu neutralisieren sucht.
Man kann einen Menschen nur beurteilen, wenn man seine Lebensumstände wirklich kennt, wenn man weiß, was ihn bewogen hat, das zu tun und jenes zu unterlassen. Und diese Zeiten, diese Jahrzehnte haben jeden andere Wege geführt.
Damit ist der Nerv geistiger und politischer Vernunft getroffen und gleichzeitig Kiesingers Rolle im inneren Ablauf der Nachkriegsentwicklung markiert. Seine Wahl zum Parteiführer, zum Chef der CDU Konrad Adenauers, schuf ihm die parteipolitische Plattform, die er brauchte, um sich auch in seiner Partei den notwendigen Einfluss sichern zu können. Als neu gewählter Vorsitzender der CDU umreißt er das Programm seiner Partei.
Das Vertrauen, das wir in Deutschland genießen, kommt nicht von ungefähr. Seit 2 Jahrzehnten wählt nun dieses Volk mit hohen Wahlbeteiligungen seine demokratischen Parteien und an ihrer Spitze unentwegt die Christlich-Demokratische Union. Seit 20 Jahren hat es die Innen- und Außenpolitik unseres demokratischen Rechtsstaates unterstützt, auch wo sie zunächst nicht immer populär war. Es hätte uns längst den Abschied gegeben, wenn es kein Vertrauen mehr zu uns und unserem Staate hätte. Die Bundesrepublik Deutschland besteht nun bald 20 Jahre. In diesen 20 Jahren hat sich dieser Staat unter der Führung der christlich-demokratischen und christlich-sozialen Union bemüht, Freiheit für jeden und Wohlstand für alle zu sichern. Dieses Land kann wie wenige in unserer Welt von sich sagen, dass es in diesen 20 Jahren wahrhaft dem Frieden gedient hat. Und so wird es, solange, soweit es an uns liegt, meine Freunde, auch in der Zukunft bleiben.
Kiesinger handelt am liebsten in Übereinstimmung, was dem Maß seiner Freiheit und seinen Bemühen zum Ausgleich am ehesten entspricht. Er beansprucht Vertrauen, um es mit der Zuverlässigkeit des Freundes zu erwidern. Doch schlägt er hart zurück, wenn er angegriffen wird, und schafft damit Bewegung, die zum Widerspruch reizt. Die Kindheitserinnerungen des Kanzlers beweisen, wes Geistes Kind er ist, wo er herkommt und wo die Wurzeln seines Wesens liegen. Die seltsame Mischung von verschlossener Zurückhaltung und offenbarer Zutraulichkeit, von rechnerischem Scharfsinn und träumerischem Spindisieren, von inniger Religiosität und gänzlich mangelndem Autoritätsglauben, von unglaublicher Verlisterhaftigkeit und offenem Weltsinn, diese Mischung des schwäbischen Geistes hat eine Vielseitigkeit von Gestalten und Leistungen hervorgebracht, die als Gemeinsames das Ungewöhnliche haben. Da auch der Schwabe Kiesinger mehr zum Tiefsinn als zur Laune neigt, fällt es ihm verhältnismäßig leicht, in den Unebenheiten des Seins Ordnung zu schaffen, die Widersprüche von Fantasie und Nüchternheit auf einen Nenner zu bringen, gehört zu seinen Eigenheiten und spezifischen Begabungen. Damit wird die Berufung des Landsmannes von Hölderlin und Schiller, von Mörike und Uhland zum Beruf der lyrischen Dichtkunst selbstverständlicher Anspruch.
Ich wollte ein deutscher Dichter werden, wie man so etwas eben nur mit 17 Jahren wollen kann. Allerdings erinnere ich mich an die Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg und ich erinnere mich auch an den Tag, als die Spitze jener endlosen grauen Schlange der rückkehrenden Soldaten durch meine Heimatstadt zog. Und das hat mich dann doch die ganzen Jahre nach dem Ersten Weltkrieg begleitet. Ich habe auch im Ruhrkampf vaterländische Gedichte geschrieben. Eines davon, das überschrieben war, Vaterland, nahm damals seinen Weg durch die ganze deutsche Presse. Man hat wahrscheinlich geglaubt, ein Zeitgenosse Ernst Moritz Arndt hätte es geschrieben. Das zeigte doch schon eine gewisse politisch-musische Passion an.
Mit dem Spürsinn für die Gefährdungen der staatlichen Existenz begreift er besonders stark, dass die Unruhe unter der studentischen Jugend ernster und gefährlicher ist als das Spiel mit dem Feuer, das von den Anhängern eines unverantwortlichen Neonationalismus angefacht wird. Gleichzeitig aber lässt er keinen Zweifel daran, dass er jeglichen Anarchismus und Radikalismus mit den Mitteln des Staates bekämpfen will.
Die Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
und der Krieg sind für Sie entweder nur eine blasse Kindheitserinnerung oder Sie haben sie nicht erlebt. Zwischen Ihnen und uns, der älteren Generation, liegt eine Zäsur, die tiefer einschneidet als der normale Unterschied der Generationen. Die Jüngeren messen unsere gesellschaftliche und staatliche Wirklichkeit nicht am Vergangenen, sondern mit den Maßstäben idealer Vorstellungen. Von einer kleinen Gruppe utopischer Schwärmer abgesehen, will diese junge Generation doch vor allem die eine Gewissheit haben, dass diejenigen, die heute in Gesellschaft und Staat Verantwortung tragen, willens und fähig sind, die Grundlage für die Zukunft, für ihre Zukunft zu legen.
Die Nachkriegsreihe der Bonner Schwaben beginnt mit Theodor Heuss, dem Humanisten süddeutscher Prägung, und endet für den Augenblick bei Kurt Georg Kiesinger, für den sich Bildung in geistiger und politischer Tätigkeit verwirklicht. Für ihn ist Toleranz darauf angelegt, sich zusammen mit Andersdenkenden redlich um die Erkenntnis der Wahrheit zu bemühen. Er ist von Theodor Heuss in vielen Gesprächen ermuntert worden, höchste Verantwortung zu übernehmen. Er gehöre zu denen, meinte Heuss, welche die Chance haben, ihre alemannischen Widersprüche in produktive Arbeit zu harmonisieren. Kiesingers große Rede im Jahre 1967 zum Gedenken an die Ereignisse des 17. Juni im Deutschen Bundestag entwirft eine Politik, die den tätigen Menschen in die tägliche Pflicht der öffentlichen Verantwortung nimmt und die von seinen ordnenden Handlungen die sinnvolle Gestaltung der Zukunft abhängig macht.
Deutschland, ein wiedervereinigtes Deutschland, hat eine kritische Größenordnung. Es ist zu groß, um in der Balance der Kräfte keine Rolle zu spielen. Und zu klein, um die Kräfte um sich herum selbst im Gleichgewicht zu halten. Es ist daher in der Tat nur schwer vorstellbar, dass sich ganz Deutschland bei einer Fortdauer der gegenwärtigen politischen Struktur in Europa der einen oder der anderen Seite ohne weiteres zugesellen könnte. Eben darum kann man das Zusammenwachsen der getrennten Teile Deutschlands nur eingebettet sehen in den Prozess der Überwindung des Ost-West-Konflikts in Europa. Alfred Webers Wort über den Abschied von der bisherigen Geschichte muss ernst genommen und tiefer begriffen werden, als er selbst es vor 20 Jahren verstand. Von uns und von den anderen. Hüben wie drüben wird man sich aus eingefahrenen Denk- und Willensbahnen lösen müssen, wenn wir die künftige Geschichte nicht als wehrlose Opfer, sondern allen Zwängen der Entwicklung zum Trotz als ihre Gestalter erfahren wollen.